Wichtig ist, dass wir die Sprache Gottes verstehen und dass wir darauf eingehen und dass wir dem Zeugnis der Schrift nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Eigentlich wollte ich euch in diesen Tagen das schöne Bild von Mr. Reagan und Monsieur Gorbatschow zeigen, wo sie auf der Frontseite des Sternmagazines sind. Und Gorbatschow hat die Friedenstaube in seiner Hand und die Friedenstaube hat ein Ölbaumzweig, ein Blatt so im Schnabel, wie in den Tagen Noahs, als Noah die Taube aus der Arche ließ, dann kam sie mit diesem Ölbaumzweigblatt zurück. Und dasselbe kann man so schön sehen. Vielleicht kann ich es morgen mitbringen. Wie es war in den Tagen Noahs, so ist es jetzt wieder. In jeder Weise und Hinsicht. Ich darf nicht ins Politische übergehen, denn das ist meine zweite oder dritte Natur. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich nichts verschlafe, sondern auch da auf dem Laufenden bleibe. Dank sei dem Herrn für sein Wort. Wie viele sind schon gesegnet worden? Amen. Wie viele freuen sich darüber, dass Gottes Wort so klar wie noch nie zuvor, nicht in Gleichnissen, sondern frei und offen, spricht der Herr mit uns allen aus Gnaden, so dass wir auf den neuesten Stand gebracht werden im Reiche Gottes. Das ist einfach notwendig und dazu hat Gott Gnade geschenkt. Als Bruder Russ Jonathan Paul erwähnte, der Mann, den Gott dazu brauchte, um überhaupt in Deutschland das Pfingsterlebnis bekannt zu machen, ein Mann Gottes. Ich kenne persönlich den Schwiegersohn des Jonathan Paul, den Bruder Fitter, und dann persönlich Lardon, den Schwiegersohn des Fitters. Ich bin ein Oldtimer. Ihr könnt mich nach allem fragen, ob in der evangelischen Kirche, in der Baptistengemeinde, ob in der Pfingstbewegung. Ich sollte nach Gunden zur Bibelschule kommen, vor sehr vielen Jahren, als Squire dort Bibellehrer war. Ich sollte nach Kolding, vor vielen Jahren, und sonst wohin. Aber Gott hatte einen ganz anderen Weg mit mir. Er wollte nicht, dass ich vorher all die Dinge in mich hineinnehme. Er wollte, dass mein Herz leer bleibt, um dann gefüllt zu werden. Und wie dankbar bin ich dafür. Es gab sehr schwere Zeiten, das wisst ihr genau. Wenn man einem Bruder, zu dem man aufschaut, und der einem sagt, wenn du je offene Türen haben willst, dann musst du zur Bibelschule gehen. Wenn dann der Druck ausgeübt wird und man einige Tage Bedenkzeit bekommt, aber schon gleich weiß, das ist nicht dein Weg. Das ist nicht dein Weg. Der Weg Gottes war eben ganz anders. Und als ich damals Bruder Brenim hörte, ich denke gern an die ganze Woche zurück. Das war die schönste Woche von Versammlungen, die ich je in einem Stück von Sonntag zu Sonntag miterlebt habe. Ich habe bei Erwin Müller gepredigt in Karlsruhe, als noch gar kein Saal und keine große Gemeinde existierte, sondern etwa 35 Leute anwesend waren. Ich kenne auch diese Geschichte und den Werdegang in mancherlei Hinsicht. Nun, lassen wir das alles und freuen wir uns darüber, dass uns keiner zurückhalten konnte. Wie es geschrieben steht, hält man mich, oder der Liederdichter singt, hält man mich, so lauf ich fort. Es war der Geist Gottes, der das alles in uns bewirkt hat. Und als damals die Prediger ihre Urteile bildeten, hat Gott mir das göttliche Urteil ins Herz gelegt. Und ich wusste, dieser Mann ist nicht des Teufels, dieser Mann ist ein Mann Gottes. Amen. Denn niemand könnte die Werke tun, die da geschahen, es sei denn, Gott ist mit ihm. Amen. Und was war es? Der Neid hat sie alle gefressen, weil sie nichts aufzuweisen hatten und für Bauchnabelsausen beteten und für innere Dinge, die nie kontrolliert werden konnten. Und hier war ein Mann, der betete für die Blindgeborenen. Bruder Karl Strauß, warst du dabei, als der Professor auf der Tragbahre vorne lag, vom Tode gekennzeichnet, und Bruder Brenhem sagte, das Licht ist über dir und so weiter. Und er dann aufstand und die Bahre nahm und hinausging. Aufgegeben, vom Roten Kreuz reingebracht. Ach, du weißt es ja, du hast es zum Komitee gehört. Ja, ja, ganz richtig. Ja, ja, wir haben also ganz Oldtimer auch in unserer Mitte. Gott segne euch, Gott segne uns alle. Aus dem Evangelium des Johannes möchte ich jetzt doch lesen und dann gehen wir noch in einige Bibelstellen und dann zum Mahl des Herrn. Aus Evangelium Johannes 1, Vers 16. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute noch nicht jetzt, sondern erst später schlafen würden, dass wir heute hier bei der Sache wären. Evangelium Johannes 1. Ich darf auch nicht vergessen, meinem geliebten Bruder Kupfer von Herzen zu danken für seine Treue, für die Übersetzungen und für die Aufopferung. Was damit verbunden ist, weiß Gott. Aus Evangelium Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, und zwar Gnade über Gnade. Ich meine, das dürfen wir von Herzen bezeugen. Ich hatte es zitiert, möchte es lesen, aus dem zweiten Mose war es wohl. Ich muss wieder aufpassen, weil ich einmal die deutsche und dann wieder die englische Übersetzung lese. In jedem Fall steht es in 2. Mose 33, dass Gott dem Mose die Bitte gewährte und ihn erhörte, ihm seine Wege zeigte und mit seiner Herrlichkeit an ihm vorüberzog. In 2. Mose 33, Vers 18 steht, als Mose nun bat, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen, antwortete der Herr, ich will all meine Schöne vor deinen Augen vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn laut vor dir ausrufen. Amen. Wenn Gott der Herr seine Herrlichkeit an unserem geistlichen Auge vorüberziehen lässt und wir sie schauen dürfen, dann offenbart er uns seinen Namen. Und deshalb ist uns der Name Jesus so teuer, so wert, so kostbar geworden. Er hat sich uns geoffenbart und hat uns seinen Namen verklärt. Und dann steht im letzten Teil des 19. Verses, dass ich Gnade erweise, wem ich eben gnädig bin, und Barmherzigkeit, dem erzeige, dessen ich mich erbarmen will. Und wir dürfen sagen, er hat sich unser angenommen, er hat Barmherzigkeit und Gnade geübt. Dem Mose musste er allerdings sagen, und dazu lese ich Vers 23, habe ich dann meine Hand zurückgezogen, so wirst du meine Rückseite schauen. Mein Angesicht aber kann nicht geschaut werden. Im Alten Testament hatte Gott den Menschen ja den Rücken zugewandt. Erst musste das Opfer, die Versöhnung, die Erlösung stattfinden, ehe wir das Angesicht Gottes schauen könnten oder können. Und hier hat Mose die Rückseite geschaut. Aber er sah Gott, den Herrn. Der Herr ist kein Mythos. Er ist eine Person. Glaubt ihr das alle? Ich glaube es von ganzem Herzen. Er wandelt im Garten Eden. Er kam zu Abraham, setzte sich und seine Füße wurden gewaschen. Und die beiden Engel gingen nach Sodom und der Herr blieb bei Abraham. 1. Mose 18, Vers 17 steht, da sprach der Herr, wie kann ich vor Abraham geheim halten, was ich zu tun vorhabe? Doch der Herr hat sich seinen Knechten und Propheten offenbart in mancherlei Weise und dann ist er Mensch geworden, als Sohn geboren, um den Anfang für die Sohnschaft zu machen. Und nun haben wir die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen und er hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen hineingelegt, dass wir sagen können, Abba, Vater. Wollte man hier das Evangelium ausschöpfen, dann brauchten wir lange Zeit dazu. Ich glaube, dass Gott uns hilft und wir weiterhin von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen werden. Aber auch den praktischen Teil, den wir aus der Predigt Bruder Brenhams und dann in den folgenden Versammlungen gehört haben, wollen wir nicht außer Acht lassen. Der Zeitpunkt muss da sein, wo Wort und Wandel übereinstimmen, wo Leben mit dem Zeugnis übereinstimmen, das Wort und Gemeinde eins werden und in den Gleichschritt hineinkommen, von dem ja Bruder Brenhim sah, dass einige aus dem Gleichschritt geraten waren. Und leider hat er da Damen gesehen, die europäisch aussahen. Er nennt dort zwei Länder. Und da mag jemand sagen, ja, uns hat er da nicht erwähnt. Also sei alles in Ordnung. Wer kennt die Predigt und wer weiß, was er da gesagt hat, wollen wir lieber nicht tun. Sonst gibt es Menschen, die dann wieder eine Sache daraus machen. Machen wir nichts daraus, sondern lernen wir die Lektion, die daraus gelernt werden muss. Wenn Gott eine Sache zeigt, ob er das sagt, Die Dame sah aus wie eine Deutsche oder Schwedin oder Schweizerin, spielt gar keine Rolle. Wir alle sind angesprochen worden, wir alle sind gemeint und wir alle haben Sorge dafür zu tragen, in den Gleichschritt mit Gott zu kommen. Und nicht zu sagen, ja, unser Land hat er nicht darin erwähnt, dann haben wir es am nötigsten. In 1. Korinther, dem 5. Kapitel, steht von Vers 6 folgender Text. 1. Korinther, Kapitel 5, von Vers 6. Euer Ruhm ist nicht schön, wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Ihr seid ja doch frei von allem Sauerteig. Denn es ist ja auch unser Passahlamm geschlachtet worden, Christus. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Schlechtheit und Bosheit, sondern im Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit. Amen. Welch ein wunderbares Wort. Da mögen unsere Schwestern älteren Jahrganges an die Zeit denken, wo man noch Brot gebacken hat und von dem Teig ein wenig übrig ließ und er säuerte dann und er sorgte dann dafür, dass man immer weiter backen konnte und dass der Teig sich da aufblähte. Haben wir ja oft genug gesehen. Ich kenne noch die Zeit, wo die Brote in den Ofen geschoben wurden und dann wieder herausgenommen. Jetzt aber soll man nicht das eine in das andere übertragen. Man soll den alten Sauerteig hinaustun. Was haben wir schon gesagt? Oft sind Menschen aus verschiedenen Denominationen herausgekommen, haben aber alten Sauerteig mitgebracht. Darf ich fragen, wer tatsächlich bereit ist, den alten Sauerteig völlig und ganz aus dem Hause hinauszuwerfen, aus dem Herzen hinauszutun? Aber ehe ihr da Ja oder Amen sagt, muss ich fragen, ob ihr wisst, was alter Sauerteig ist. Was hat Jesus gesagt? Hütet euch vor dem Sauerteig der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und sie dachten bei sich selber, ach du liebe Zeit, nun spricht er hier von dem Brot. Und dann sagt er plötzlich, ich habe zu euch nicht vom natürlichen Brot, sondern von der Lehre der Schriftgelehrten und Pharisäer gesprochen. Manchmal muss man die Leute erstmal mit der Nase auf die Dinge stoßen, damit sie merken, dass sie überhaupt da sind. Alle Lehren, die nicht biblisch sind, nicht mit dem Worte, mit dem Zeugnis, mit der Botschaft übereinstimmen, die müssen wir hinaus tun. Und wer ist dazu bereit? Alle. Anders geht es gar nicht. Es gibt keinen Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit, wenn wir alten Sauerteig dazu gemischt haben. Wer wird von heute den Mund halten über lehrmäßige Dinge und sie tatsächlich der Verkündigung überlassen und sich nicht anmaßen, über Dinge zu urteilen, die nur der Verkündigung überlassen worden sind. Seid ihr Schwestern auch dazu bereit? Natürlich, wir alle. Das geht nicht anders. Wir alle müssen eine Sprache sprechen. Und auch das steht in der Bibel geschrieben, dass wir nicht über die Schrift hinausgehen sollen, sondern innerhalb der Schrift bleiben müssen. Wir können und wollen auf Einzelheiten nicht eingehen, aber es kommt immer wieder vor, dass altes Gedankengut, das von Generation zu Generation überliefert wurde, dann wieder hervorgekramt wird und die Menschen werden dann in Unruhe versetzt. Und das ist gar nicht nötig. Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, Gott zu Wort kommen zu lassen und wir alle beugen uns darunter und stimmen damit überein. Auch zu dem, was schon gesagt wurde, möchte ich noch etwas hinzufügen. Wenn Dinge gut zu machen sind, dann gibt es auch da eine richtige und eine verkehrte Art. Zum Beispiel, wenn du zu einem Herrn Lehmann gegangen bist und hast gesagt, der Bruder so und so, der hat das und das getan und das ist solch und solch ein Mensch, dann kannst du nicht zu dem Bruder XY hingehen und sagen, Bruder, da habe ich irgendetwas gesagt. Dann geh zu dem Lehmann. Geh zu dem Lehmann, zu dem du über diesen Bruder gesprochen hast. Und mach es da gut. Nimm es da zurück. Wenn ich den Kalafutzki bestohlen habe, dann kann ich doch nicht zum Piotrzucki gehen. Ich muss doch dahin gehen, wo die Sache in Ordnung gebracht werden muss. Das ist eine sehr schöne Sache. Man kommt einfach und sagt, ja, Bruder, also du weißt ja, ich habe und ich habe. Ob ich das weiß oder nicht, das löst dein Problem nicht. Gehe hin und mache gut, gerade da, wo du verkehrt getan hast. Und dann brauchst du zu mir gar nicht mehr zu kommen. Du kannst dir einen schönen Weg sparen. Seht ihr, es ist einfach notwendig. Was sagte Zachäus? Als der Herr ihm und seinem Hause Gnade verlieh, er sagte, wo ich betrogen habe, da will ich gut machen. Ich will vielfältig zurückgeben, wo ich genommen habe. Der sagte nicht, lieber Heiland, du weißt ja, ich habe da diese Gäste am Zoll nicht richtig abgefertigt. Die habe ich da einfach ein bisschen erleichtert und das nicht einmal, das ging so einige Male. Er sagt, ich will hingehen und gut machen. Er hätte es dem Herrn 10-mal sagen können, es wäre nicht gut gewesen. Er muss dahin gehen, wo er die Sache zu begleichen hat. Haben wir das verstanden?
Amen.
Nur dann kann Gott Gnade schenken und den Schaden wirklich gut machen. Nur da und so und nicht anders. Wer hat's gesagt? Bruder Brenhem in der Predigt, er sagte, wir neigen dazu, einen Shortcut zu nehmen, abzukürzen. Wir möchten das Ziel schneller erreichen und wir kommen vom Wege ab, landen irgendwo im Feld und damit haben wir nichts erreicht. Ich glaube, dass diese Versammlungen von Gott bestimmt worden sind, um uns die Grundlage zu geben, das Fundament zu legen, damit wir wissen, wie wir miteinander umzugehen haben. Und auch das will ich euch sagen. Ich meine, ich habe es bereits erwähnt. Lasst uns doch erwachsen werden im Geiste und erkennen, wann der Teufel uns so beansprucht und uns Dinge einflüstert gegen einen Bruder oder gegen eine Schwester. Wir wollen da den Faden durchschneiden, es gar nicht gestatten, dass es über unsere Lippen kommt. Erst dann, wenn es über unsere Lippen gekommen ist, richtet es Schaden an. Wenn es nur ein Gedanke ist, der uns streift, damit können wir fertig werden und sagen, Herr, du siehst, ich habe es nicht gewollt. Wenn wir es aber aussprechen, dann können wir es kaum wieder zurückholen und selten wieder gut machen. Lasst euch nichts vom Feind gegen einen Bruder oder gegen eine Schwester einflüstern. Seht den Bruder und die Schwester durch Christus, so wie Gott uns sieht und so wie du von Gott betrachtet und angesehen werden möchtest, so stehe auch dem Bruder zu, dass Gott ihn genauso sieht wie dich, als gerechtfertigt, als begnadigt, als sein kostbares Eigentum, für das er das heilige Blut vergossen hat. Sehr viel Kummer könnten wir uns selber ersparen, wenn wir dem Verleumder keinen Raum mehr geben. Aber steht, gebt dem Verleumder keinen Raum. Wollen wir es von jetzt an befolgen? Amen. Amen. Einfach unterscheiden, was da gesagt wird, ob es zur Auferbauung dient oder zur Zerstörung. Alles, was von Gott kommt, dient zur Auferbauung der Gemeinde des lebendigen Gottes. Nun, ich lese jetzt aus dem Petrusbrief, 1. Petrus, 1. Kapitel und hier von Vers 13. 1. Petrus, Kapitel 1 von Vers 13. Ein Wort an uns gerichtet in dieser Stunde. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade. Auf nichts anderes, auf keinen Bruder, auf kein Erlebnis, auf gar nichts. Setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi zuteil geworden ist. Jetzt eine Frage. Wie viele haben die Offenbarung Jesu Christi empfangen? Ihr wisst ja, was im letzten Buch der Bibel steht. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, dem Johannes, hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen soll. Jesus Christus wird nur durch göttliche Offenbarung in seiner Gottheit erkannt. Und hier wird es uns deutlich gesagt, dass wir uns geistlich fertig machen sollen, zum rüstigen Vorwärtsschreiten, nüchtern sein und unsere Hoffnung nur auf die Gnade setzen, die uns in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Hat sich dir der Herr offenbart, dann ist das Gnade. Dann ist das Gnade. An Mose zog der Herr vorbei. Er sah die Rückseite. Paulus schreibt an die Korinther im 2. Korinther, im 4. Kapitel, im 6. Vers. Denn Gott, der da geboten hat, aus der Finsternis strahle das Licht hervor, der ist es auch, der das Licht in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen. Das ist Offenbarung Jesu Christi. Und das ist Gnade, wenn wir sie erlebt haben. Also, dieses Wort zum rüstigen Vorwärtsschreiten wird nicht an alle gerichtet, sondern an diejenigen, die in der Offenbarung Jesu Christi die Gnade Gottes erkannt haben, die ihnen zuteil geworden ist. In Vers 14 steht, als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Wir haben heute Nachmittag ja über einige Sachen gesprochen, über die ich sonst nie gesprochen habe. Wenn nun hier geschrieben steht, seid in eurem ganzen Wandel heilig, dann möchte ich's doch wirklich einmal wissen, von allen wissen, ob es möglich ist, in der Ehe einen heiligen Wandel zu führen.
Amen.
Besser als ohne die Ehe. Die erste Einrichtung Gottes auf Erden war's. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei. Die Ehe ist heilig. Es gibt natürlich Menschen, wie es Luther damals sagte, das darf man hier so gar nicht wiederholen. Er hatte ja den Papst ewig und immer am Wickel. Und er sagt, er beschmeißt alles mit Sünde, sogar die Ehe. Die Ehe ist eine göttliche Einrichtung. Wo kommt das Amen? Warum frage ich danach? Ich möchte wissen, dass allen klar ist, was Sünde ist. Sünde ist Übertretung des Gesetzes, der Gebote. Oder nicht? Manchmal sind Menschen, die alles als Sünde bezeichnen und leben in der schlimmsten Sünde, die es gibt, nämlich in der Sünde des Unglaubens bis über beide Ohren und kritisieren die ganze Welt und kommen selber nicht vorwärts. Es ist möglich, ein heiliges Leben auf Erden zu führen, in dem Stand, in den Gott uns hineingestellt hat. Ich könnte jetzt zur 3. Mose Kapitel 17 gehen und euch dort der Reihe nach das alles auflisten, was Gott als heilig erklärt hat. Aber jeder von euch hat ja die Heilige Schrift und deshalb nehmt es heute doch wirklich an. Ob du allein, ob ihr zu zweit seid, was immer auch. Es ist möglich, ein heiliges Leben mit Gott zu führen. Und mir kam der Gedanke, wenn ihr mir intakte Ehen zeigt und intakte Familien, dann zeige ich euch eine intakte Gemeinde. Was haben wir gesagt? Die Gemeinde beginnt in der Ehe und in der Familie und wird zur Gemeinde. Aber wir müssen auch darüber Klarheit haben, was Sünde ist. Sünde ist Übertretung des Gesetzes Gottes und der Gebote Gottes. Das ist Sünde. Wir haben das hier schon dargelegt und Paulus hat gerade diesen Punkt ganz tief und weit beschrieben. Er sagte, wir wüssten nicht, was Sünde ist, und sagt, das Gesetz war unser Erzieher und wir sind unter dem Gesetz gehalten worden, bis die Gnade offenbar würde. Ohne Gesetz hätten wir unsere Übertretungen doch gar nicht erkannt und die Notwendigkeit der Erlösung gar nicht verstanden. Gott wusste ganz genau, was er tut. Ich lese weiter, weil ja doch geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet, so führet euren Wandel in Furcht, während der Zeit eurer Fremdlingschaft, während unserer Pilgerschaft. In welcher Furcht? Furcht vor Strafe? Nein, in der Furcht Gottes. In der Furcht Gottes, die darin besteht, dass wir sein Wort respektieren und nicht übertreten. Warum hat unser Herr gesagt, dass in dem einen Gebot alle Gebote, das Gesetz und die Propheten zusammengefasst wurden? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt, mit deinem Denken und so weiter und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten und verwirklicht. Deshalb ist das Gesetz überhaupt nichts Drückendes. Im Gegenteil, er ist unter das Gesetz getan worden, um dem Gesetz Genüge zu tun und uns in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes zu bringen. In die Freiheit, die in den Schranken des Wortes Gottes ist und für immer bleiben wird. Wir lesen hier weiter in Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Wir sind durch das teure Blut erkauft worden. Aus Menschenkinder sind Gottes Kinder gemacht worden. Und wie Bruder Brenim es so schön brachte in dem Beispiel, als er sagte, wenn ein Kind in diese Welt hineingeboren wird, dann wird's gewaschen. Und so ergeht hier ein Wasserbad im Wort, weil wir wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung. Amen. Gott will einfach alles in Ordnung bringen. Jeden Zweifel, jede Ungewissheit, jede Unklarheit, alles will er beseitigen. Er will wissen, dass wir wissen, worum es geht. Unwissenheit, so sagt man schon im Volksmund, schützt vor Strafe nicht. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. In Vers 20 steht, er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden, euch zugute. Merkt ihr, worum es hier geht? Nicht nur er, sondern auch wir sind vor Grundlegung der Welt von Gott ersehen worden. Und wie Bruder Brenim es darlegte, Abel hat das Opfer dargebracht und er ließ sein Leben dort am Altar auf dem Felde. Wir haben unser Opfer gebracht. Gott hat es uns gebracht. Es ist Christus. Aber wir kommen nach Golgatha und bekennen, mit ihm gekreuzigt worden zu sein. Und ich hoffe, dass wir es alle nicht nur sagen, sondern dass es auch so ist. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Müssen wir dazu ein langes Gesicht machen? Können wir dabei, wenn es sein muss, auch Cowboy-Kleidung anziehen? Können wir da bergsteigen gehen, Bruder Zink? Können wir das? Können wir mal zum Angeln gehen? Darf ich da auch noch mit meinem Mercedes fahren? Aber bestimmt. Aber ganz bestimmt. Was haben wir begriffen? Nicht eine moralische Aufrüstung, sondern eine Wiedergeburt durch den Geist. Und dabei bleiben wir irdisch ganz normale und vernünftige Menschen. Mit Gläubigen, die unvernünftig geworden sind, möchte ich nicht gern zusammen sein. Mir sind vernünftige Leute am liebsten. Euch sicher auch. Gott hat uns die Gnade geschenkt. Und ich weiß, dass in diesen Tagen an dieser Stätte Großes geschieht. Es mag nicht jedes Wort für jeden sein, aber für jeden ist im Worte genug, dass er damit nach Hause gehen kann und es in die Tat umsetzen. Und wenn wir das alle tun, und wir kommen dann zum Beispiel zu Ostern hier wieder zusammen, tja, dann könnte es schon sein, dass die Wolke der Herrlichkeit hier über uns schweben wird. Doch, es liegt an uns. Gott will sich offenbaren. Gott wird sich offenbaren. Wir haben die Atmosphäre zu schaffen oder ihm zu gestatten, dass er die Atmosphäre schafft. Ich merke, dass die Zeit vorbei ist. Bruder Russo, taktvoll wie immer, hat noch nicht am Rockzipfel gezogen. Lasst mich aus der Heiligen Schrift noch lesen, es sind so viele Worte. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Mir ist das Wort neu kostbar geworden. Neu aufgeschlossen, neues Licht, neue Klarheit. Das alte Wort ist neu geworden, neu beleuchtet durch den Heiligen Geist. Ich möchte aus 1. Korinther, dem 10. Kapitel, heute lesen. 1. Korinther, Kapitel 10, von Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja doch zu euch als zu verständigen Leuten. Urteilt selbst über das, was ich sage, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Das ist es. Es ist nicht nur ein Gedächtnismahl. Ein Gedächtnismahl auch. Wir gedenken dessen, was auf Golgatha geschah. Gleichzeitig sehen wir das Resultat, das Ergebnis von Golgatha. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, die da erkauft und ins Leben gerufen wurde. Beides trifft zu. Gedächtnismahl, aber auch Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. Beides trifft zu. Und in Vers 17 steht's, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Amen. Der Herr hat auch dafür gesorgt, dass wir hier nicht runde Dinge verteilen. Das habe ich einmal gesehen in Südafrika, wie die Leute das so handhaben in der römischen Kirche. Nein, wir sind Gott dankbar, ohne uns zu überheben. Wir brechen hier keine Brötchen und geben dann den Rest irgendwie sonst wohin. Wir brechen ein einziges Brot, das ohne Sauerteig gebacken worden ist. Und das eine Brot repräsentiert einerseits den Leib des Herrn, Amen, der dargebracht wurde, und dann den Leib als Gemeinde, der als Resultat des Opfers von Golgatha ins Dasein gerufen wurde. Amen. Und dafür sind wir von Herzen dankbar. Denn es steht hier, wir alle teilen uns in das eine Brot. Brüder und Schwestern, vor dem Angesicht Gottes bilden wir einen Leib, eine Einheit. Und so wie das Brot ein Brot ist, so sind wir alle ein Leib in Christus. 1. Korinther 12, Vers 12 und 13. Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Viele Glieder, aber ein einziger Leib, der Leib des Herrn, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Amen. Gehörst du dazu? Sag Amen. 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 Wir wissen es. Wir wissen es. Eine Schwester fragte, ob es notwendig ist, dass man geistgetauft wurde. Ich weiß, dass Bruder Brenim es tatsächlich in einer Predigt gesagt hat. Aber wer will heute unter uns Gericht abhalten und beurteilen, wer es ist und wer es nicht ist? Ich kann nur sagen, dass wir Gnade vor Gott gefunden haben und der Herr sprach zu Mose, wenn ich das Blut sehe, dann will ich schonend an euch vorübergehen. Wenn wir zu der bluterkauften Schar gehören, dann hat sein Geist unserem Geist Zeugnis gegeben, dass wir Gottes Kinder aus Gnaden geworden sind. Und wenn der Herr das Blut sieht, dann kann uns nichts mehr passieren. Auch der Gedanke lohnt sich, erwähnt zu werden. Wer stand unter der Deckung des Blutes die Erstgeborenen Israels? Wer steht heute unter der Deckung des Blutes des Lammes? Die Erstgeborenen, die das Erstgeburtsrecht haben und in die Familie Gottes hineingeboren worden sind. Dank sei Gott dafür. Bekenne dich zu dem, was auf Golgatha geschah, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wenn du es noch nicht mitgemacht und erlebt hast, möge es dir jetzt zuteil werden, dass du wörtlich mitspürst, welch ein Schmerz, welch eine Pein unser Herr und Erlöser dort zu erdulden hatte. Komm zu deinem Opfer, lege dich auf den Altar Gottes mit deinem Opfer. Es ist das Opferlamm Jesus Christus geschlachtet worden. Deshalb lasst uns Festfeier halten im Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit. Sind wir auch dazu bereit, den Rest des Sauerteiges, der Bosheit und was da alles noch versteckt sein mag, heute, in dieser Stunde, jetzt herauszutun und sagen: Herr, durchforsche und prüfe mich, denn ich weiß nicht, wo es noch fehlt. Offenbare mir durch den Geist, wo der Teufel mich noch an der Nase herumführt, wie er sein Anrecht an mir noch geltend machen möchte. Und sage dann im Glauben: Satan, du hast dein Anrecht an mir verloren. Ich gehöre Christus, bin sein Eigentum. Wir sind teuer erkauft worden. Wollen wir Gott Ehre bereiten durch unser Leben? Er starb an unserer Stadt, dass wir an seiner Stelle hier das göttliche Leben ausleben und den göttlichen Dienst fortsetzen, bis die Gemeinde vom Glauben zum Schauen kommt. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Wir sind göttlichen Geschlechts. Halleluja! Preis und Ehre sei dem allmächtigen Gott. Amen. Amen.